Jede Produktentwicklung ist eine Abenteuerreise. Das ist eine Reise, auf die man sich einlässt, von der man nicht weiß, dass man am Ziel ankommt.
Willkommen zum Meta-Podcast. Wir diskutieren mit Architekten, Designern und spannenden Menschen aus unserer Welt über Innovationen, ihre Projekte und vor allem über das Leben. Hallo, hier ist Maximilian Grieger von Meta-Podcast. Wir sind heute in Berlin im neuen Ausstellungskonzept von Laufen, dem Laufen Space, der im September 2020 eröffnet und von Konstantin Gritschitsch kuratiert wird. Und ihn haben wir heute auch zu Gast. Hallo Konstantin.
Ja, hallo.
Konstantin, du bist vor 2 Jahren von München nach Berlin umgezogen mit der Familie und mit deinem Designbüro. Wie nimmst du Berlin wahr für deine Arbeit? Ist es so, dass es ein großer Unterschied ist, nicht mehr in München zu arbeiten, sondern von Berlin aus?
Eigentlich ist der Unterschied gar nicht so groß. Ich muss auch dazu sagen, dass mein Privatleben, Familie schon seit 10 Jahren hier in Berlin stattfindet. Ich dann aber das Büro in München über diese vielen Jahre gehalten habe. Aus Gründen, weil mir das Team in München wichtig war. Aber der Übergang jetzt nach Berlin war eigentlich schon angelegt über viele Jahre und ist dann sozusagen im Endeffekt für die Arbeit gar nicht so anders. Berlin liegt geografisch nicht ganz so gut wie München, finde ich. Das ist ein Nachteil. Ansonsten ist hier alles eigentlich für mich schon relativ gewohnt.
Okay, das heißt eigentlich nach Mailand hast du es immer näher sozusagen.
Das Büro in München zu haben, hatte den Vorteil, dass wir mit dem Auto über die Alpen nach Italien fahren konnten. Von Berlin aus muss man meistens Flüge buchen und dann vor Ort einen Leihwagen nehmen und so weiter. Also es ist komplizierter, aber Berlin hat andere Vorteile. Und für mich privat vor allem ist es eindeutig viel einfacher jetzt Leben und Arbeit an einem Ort zu haben.
Ja, das erleichtert einiges, das kann ich verstehen. Ja. Vor geraumer Zeit, und so habe ich dich erstmalig richtig wahrgenommen im Bereich Szenografie und Innenarchitektur. Das war nämlich im Jahr 2018 bei der Night Fever Ausstellung im Vitra Design Museum. Mhm. Sozusagen erstmalig für mich über das Produktdesign hinaus. Mhm. Und jetzt ist es so, dass du in Berlin den Laufen Space kuratierst, also sozusagen ein Ausstellungskonzept von Laufen. Welche Inhalte sollen im Laufen Space transportiert werden?
Ja, also anders als die Szenografie einer Ausstellung hat natürlich der Laufen Space einen kommerziellen Hintergrund. Es geht darum, so eine Art von Plattform oder Schaufenster einer Marke zu schaffen in einer Stadt wie Berlin. Berlin war, glaube ich, deshalb interessant für Laufen, weil Berlin nicht so die typische Stadt der High Street ist, sondern eigentlich auch für so eine gewisse Kulturszene, Kunstszene, Subkultur sogar steht. Und ich glaube, Laufens Idee für den Showroom war so ein bisschen das eigentlich, weil es Berlin ist, auch ein etwas anderes Format auszuprobieren. Das hat, glaube ich, auch sozusagen beeinflusst, dass man mich gefragt hat, das zu machen, weil ich eigentlich gar nicht so unbedingt prädestiniert bin, Showrooms einzurichten. Mhm. Aber es sollte eben kein Showroom sein, es sollte ein jetzt nennt laufendes einfach Space, ein Ort sein, an dem viele Dinge passieren. Natürlich werden Produkte gezeigt und wir haben sogar eine Möglichkeit geschaffen, an diesem Ort relativ viele Produkte, wenn auch nicht zu zeigen im Sinne von Präsentation, aber sie doch vor Ort zu haben. Also so eine Art von Archiv von vielen Produkten vor Ort, die man raus dem interessierten Besucher zeigen kann. Also diese Funktion hat dieser Space auf jeden Fall. Das ist ja aber auch ein Ort, an dem Veranstaltungen stattfinden können, dem man Leute einladen kann, Interventionen, Ausstellungen, Installationen zu machen. Es ist auch ein Arbeitsraum natürlich für Laufen hier vor Ort in Berlin, wo man sich mit Architekten trifft, mit Planern. Es ist ein Ort, der auf sehr unterschiedlichen Ebenen funktionieren soll. Und das hat auch die Szenografie oder die Gestaltung bestimmt, das Konzept geformt. Und ich glaube, entscheidend war schon mal der Ort selbst, die Kantstraße.
In Charlottenburg.
In Charlottenburg, ja. Auch eine also sehr lebendige Straße, vielen Restaurants, aber auch traditionellerweise eine Straße, an der immer schon Antiquitätenhändler, Möbel, Fachgeschäfte angesiedelt waren. Also der Kontext irgendwie stimmt, aber der Laden hat so einen gewissen Charme, der auch so vom Layout nicht ganz einfach ist. Es ist so ein bisschen verwinkelter Raum. All das hat uns gefallen. Das hat dem Raum oder dem Ort gleich eine gewisse Persönlichkeit gegeben und die Gestaltung nicht so ganz offensichtlich gemacht. Wir haben uns viel Zeit gelassen, diesen Ort eigentlich zu definieren, wie er funktionieren soll, wie wir ihn gestalten. Genau hier war tatsächlich ein Antiquitätenhändler, bevor Laufen die Räumlichkeiten übernommen hat. Also irgendwas davon wollten wir erhalten, aber gleichzeitig zieht man mit ganz anderen Dingen da ein und will es auch. Wir wollten auch unbedingt, dass der Raum ein zeitgenössischer Ort für Laufen ist, für Kultur allgemein, für eine Öffentlichkeit, die man einlädt in Berlin.
Wie viel Quadratmeter hat der Laufen-Space?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der Ort hat einen vorderen Teil zur Straße hin mit zwei großen Schaufenstern, in dem wir ein bestimmtes Programm auch initiieren durch die Gestaltung. Und dann gibt es sozusagen das Backoffice oder es gibt einen hinteren Teil in der Kantstraße. Und das ist ein typisch Berliner Layout, weil natürlich diese Blockbebauung in Berlin immer bedeutet, dass die sozusagen von der Straßenfront die Wohnungen oder Räumlichkeiten immer sehr in die Tiefe gehen. Und im hinteren Teil der Kantstraße gibt es Büros, Besprechungsräume, auch noch einen Teil von Display oder Showroom.
Du hast das jetzt gut erklärt. So können sich unsere Zuhörer vorstellen, in welche Zonen das Ausstellungskonzept aufgeteilt ist und dass die Kunden die Sanitärprodukte aus den verschiedenen Kollektionen ausprobieren und vor allem zusammenstellen können.
Der Space, auf jeden Fall dieser vordere Teil, spielt eigentlich mit zwei Elementen, wenn nicht sogar drei. Die zwei Elemente sind Präsentation und Display, also wo wir wirklich etwas schaffen, um Produkte auch auszustellen, zu präsentieren, auf den Sockel zu heben und zu sagen, das ist es, was wir euch zeigen wollen. Mhm. Und der andere Teil ist eine Art von Archiv, Regal, wo einfach tatsächlich ein Regal, in dem wir viele Produkte lagern können, haben wir sogenannte Racks geschaffen, also Wandkonstruktionen, an die man jedes Teil aus diesem Archivregal probeweise anbringen kann, was ja ganz wichtig ist, wenn wir über Waschbecken, über WC-Schüsseln sprechen, will man das nicht nur sehen als Produkt, sondern auch in einer Form von Anwendung auf eine gewisse Höhe gebracht, an der Wand, man will sich da vorstellen, darum herumlaufen wollen. All das können wir sozusagen simulieren an so einer Montagewand, die sehr flexibel ist. Es ist wie so eine kleine Werkstatt, wo wir Dinge ausprobieren können, beziehungsweise für den Kunden, für den interessierten Kunden oder Architekten, Planer, die Dinge auch so aufbauen können. Direkt im vorderen Bereich des Space haben wir viel Freifläche belassen.
Für Veranstaltungen auch, gehe ich
von aus. Ja, und das ist auch ein Luxus, den man sich auch sozusagen erkämpfen muss erstmal, weil natürlich jede Fläche an so einem Ort auch eigentlich immer bespielt, benutzt werden soll. Zu sagen, hier lassen wir Fläche frei. Ein gewisses Programm, was wir erst entwickeln müssen. Mhm. Das war eigentlich, glaube ich, so eines dieser Dinge, die sich deshalb dann entwickeln konnten, weil wir uns Zeit gelassen haben, weil wir uns oft an diesem Ort aufgehalten haben und immer sozusagen diese unterschiedlichen Szenarien, was könnte hier stattfinden, was wollen wir, was hier stattfindet, durchgespielt haben. Und dazu gehört ja eben immer der Anspruch, Laufen Space auch zu einem öffentlichen Raum zu machen, also für die Öffentlichkeit, die man einlädt, für Veranstaltungen, diskursive Dinge, die dort stattfinden sollen. Und dazu brauchen wir so eine Form von, ich glaube, manchmal haben wir es einfach Galerieraum genannt, irgendwie so ein offener Raum, den irgendjemand irgendwie bespielen kann. Und der ist immer flexibel genug, um das zuzulassen. Und das, finde ich, ist jetzt ein sehr groß, also so eine, etwas, was man sofort spürt in dem...
Wenn man den Raum betritt.
Sozusagen. Wenn man den Raum betritt, auch wenn man den Raum von außen durch die großen Fenster von der Straße betrachtet. Und gibt diese, also diese Fenster haben schon eine Bedeutung, die sind eben sehr zur Straße hingerichtet, auch in der Nähe von der Ampel. Das heißt, wir wissen, dass viele Menschen an diesen Ampeln stehen und einfach in diesen Raum reingucken. Und auch das war eine bewusste Maßnahme oder so eine Vorstellung, so dieser vorbeiziehende Verkehr, ob es Fußgänger sind, Fahrradfahrer, Autofahrer. Ne, was ist der Eindruck, den man so mitnimmt im Vorbeilaufen? Der Laufen Space in der Kantstraße hat absolut das, was man so Laufpublikum nennt. Ne? Leute laufen da wirklich vorbei, Tag und Nacht. Und wir haben diese mit dieser Wirkung auch gespielt.
Ja. Wobei jetzt auch nicht wirklich Laufpublikum in dem Laufen Space erwartet wird. Das ist ja sozusagen mit Voranmeldung. Also sprich, dass Architekten sich einen Termin geben lassen und dann halt eben, so wie du erzählt hast, die unterschiedlichen Konstellationen der Produkte ausprobieren möchten. Aber es ist eigentlich nicht sozusagen für Laufkundschaft geeignet.
Ja, ich meinte auch nicht Laufkundschaft so im Sinne, die dann da sofort rein spazieren. Aber die großen Fenster bieten uns einfach die Möglichkeit, sehr viel auch zu zeigen, ja, von außen durchs Fenster. Und ich glaube, das, was man da zeigt, ist schon, macht neugierig auf, was passiert hier eigentlich. Also es ist nicht so das Schaufenster typischerweise von einer Marke, die sich hier präsentiert, sondern es ist ein, man guckt da rein und denkt sich, ah, das ist aber interessant, da hinten so ein bisschen nach Werkstatt und Archiv aus. Hier vorne haben wir im vorderen Bereich, gibt es eine große Videowand auch, wo bewegte Bilder laufen und Produkte auch sehr in Szene gesetzt werden können. Vielleicht sieht man die Spuren einer Veranstaltung, die gerade gestern da stattgefunden hat. Da hängen noch Pläne, Planungen von irgendeinem Workshop an der Wand. Also ich glaube, das macht es aus, was so diese vorbeiziehende, vorbeilaufende Publikum so mitbekommt.
Mhm. Also klingt nach einem wirklich richtig pulsierenden Konzept, wenn ich das so sagen darf.
Ja, das wollten wir. Also es ist sozusagen unkonventionell und anders gedacht und trotzdem aber natürlich, also die Funktion stand schon sehr stark im Vordergrund und Funktion ist natürlich auch, Laufen Space hat ganz klar die Funktion, die Produkte von Laufen auch zu, also zeigen zu können, damit arbeiten zu können, sie auch bewerben zu können. Das ist ganz klar. Also
du gehst davon aus, dass das hippe Hauptstadtpublikum diesen Raum annehmen wird?
Ich glaube schon. Ich glaube, der Ort ist so der richtige Ort, also geografisch in der Stadt. Und ich glaube, was wir gemacht haben, hat so eine Anziehungskraft, weil es neugierig macht und auch eben so eine Offenheit hat, die ja bedeutet, ich muss da eigentlich immer mal wieder vorbeischauen, um zu sehen, was da verändert sich eigentlich immer was. Also es ist nicht so die Schaufensterfront, die man einmal gesehen hat. Und
die immer gleich bleibt.
Die immer gleich bleibt, ja, genau. Ja,
spannend. Jetzt ist Laufen eine Schweizer Traditionsmarke. Was zeichnet eine Marke wie Laufen als schweizerisch für dich aus?
Laufen kommt aus diesem Ort, der Laufen heißt. Und in diesem Dorf, kleinen Städtchen, gibt es auch Ricola. Die sind auch dort. Und Laufen und Ricola sind so typische schweizerische Firmen, Marken, Produkte, die man liebt, weil sie aufrichtig und einfach, man kann sagen, einfach gut sind. Das sind so Dinge, die man sofort, die man auch glaubt, das ist gut gemacht. Und Laufen ist so eine Firma mit einer Geschichte, die immer darum bemüht ist, also dieses Produkt konzentriert immer weiter zu entwickeln. Und Laufen ist ja auch eine Firma, die sehr viele Patente hat, immer wieder eine starke Innovationskraft hatte. Also in diesem kleinen Segment, in dem sie arbeiten, immer wieder große Veränderungen auch mit bewirkt haben. Und das ist so etwas, glaube ich, was ich auch assoziiere mit so dem Schweizerischen. Also so ein Fokus und einem Streben auch nach Qualität. Es hat immer was Ehrliches, auch Bodenständiges, aber gleichzeitig Zeitgemäßes. Und das bedeutet ja auch immer, man geht immer weiter. Also man bleibt nicht stehen auf dem, was man so dem guten Alten, was man immer schon gemacht hat, sondern also
für man entwickelt sich weiter.
Ja, für mich steht Laufen absolut für eine Firma, die eben diese sich immer wieder durch Weiterentwicklung, Innovation, ob es in der Materialtechnologie ist, in Verfahrenstechnologie, in Design und sozusagen Ästhetik, Formensprache, Typologien immer wieder, immer ganz vorne ist in diesem Bereich.
Du hast vorhin schon das Thema Material angesprochen. Deine Wahlproduktlinie von Laufen ist ja mit Saphir-Keramik. Was hat dich denn damals gereizt, dieses Projekt anzunehmen und sozusagen mit diesem Material Saphir-Keramik in Interaktion zu gehen?
Ja, ich hatte das Glück, sehr früh mit diesem Material Saphir-Keramik arbeiten zu können. Laufen hatte das Material damals entwickelt und es gab ein Pilotprojekt. Und danach wurden zwei Designer, Tuan Nguyen und ich, eingeladen, eigentlich mit dem Material mal zu spielen, zu sehen, was kann man machen. Mein Ansatz war damals eben dieses Material, was sehr, sehr präzise ist, auszutesten im kleinen Maßstab von Texturen, sehr dünnen Wandstärken. Das war mein ursprünglicher Zugang und daraus ist eigentlich hat sich dann Wahl entwickelt. Ich glaube, also Wahl ist inzwischen ein sehr, sehr breites Programm an Produkten geworden.
Auch mit Armaturen?
Inklusive Armaturen inzwischen. Ich glaube, es war gut, dass wir damals gar nicht mit diesem Anspruch an das Projekt gegangen sind, sondern die erste Einladung von Laufen an mich und auch den Tuan Nguyen war eher mit dem Material zu spielen, das mal so auszutesten aus Designperspektive. Was interessiert einen als Designer an so einem Material? Was könnte man machen? Und eigentlich aus unseren beiden Projekten, die sehr frei waren, haben sich ganze Kollektionen entwickelt. Mhm. Und ich glaube, das ist eine sehr glückliche Projektgeschichte gewesen eigentlich.
Das heißt, also, Tuan und du, ihr habt Hand in Hand zusammengearbeitet, um dieses Material in ein Produkt zu gießen sozusagen.
Ja, genau. Also der Anfang war wirklich, dass wir beide parallel an diesem Projekt gearbeitet haben. Ziel einer Präsentation in Mailand während der Möbelmesse, diese ersten Resultate gezeigt haben. Das waren natürlich schon funktionale Dinge. Also es ging schon um Waschbecken. Aber es hatte gar nicht diesen Anspruch einer Kollektion durchdekliniert mit all den Dingen, die man dann so braucht. Das hat sich erst daraus entwickelt eigentlich. Und in Parallele nochmal auf den Showroom zu kommen, habe ich das auch schon gesagt. So Zeit ist oft so ein wichtiger Faktor. Also wenn man Zeit hat, Dinge sich entwickeln zu lassen, ist das sehr positiv. Also es hilft unheimlich. Also auch bei Wahl hat uns geholfen, dass der Anfang erst sozusagen eher klein war und wir erst weil wir aus den ersten Resultaten gelernt haben, dann den nächsten Schritt gemacht haben und dann wiederum den nächsten und inzwischen seit 10 Jahren an so einem Projekt arbeiten und das immer weiterentwickeln können.
Nach wie vielen Jahren kam dann die Armaturen-Produktlinie Wahl?
Ich glaube, nach wahrscheinlich so 4, 5 Jahren.
Und kannst du dich daran erinnern, in der Entwicklung, mit welchem Entwurf du gestartet bist? Also startet man da mit der Dusche, mit dem Waschbecken oder mit der Badewannenarmatur? Oder ist es so, dass man sich alles in einem Gesamtkontext ansieht?
Man startet eigentlich mit der klassischen Waschbeckenarmatur, mit dem Mischer.
Ja.
Einfach aus dem Grunde, weil das die wichtigste Armatur ist, also die in höchster Stückzahl hergestellt wird. Ja. Und sozusagen diese Armatur hat die engsten technischen Bedingungen. Mhm. Das heißt, an der entwickelt man den Entwurf, das Konzept. Wenn das lösbar ist, also technisch umsetzbar ist, dann lassen sich die anderen Dinge ableiten. Also wir haben eindeutig mit dieser Mischarmatur angefangen in zwei Größen und haben davon dann die anderen Dinge abgeleitet. Das ist dann besonders natürlich der Mischhebel, der so ein Element ist, was man dann auch auf die Badewannenarmatur oder Duscharmatur überträgt, ganz direkt, aber auch so die Formensprache, die grundsätzliche Auffassung, wie die Armatur wird, ist eigentlich schon festgelegt in dieser ursprünglichen Mischarmatur.
Und dann macht man sich natürlich Gedanken zu, wenn man die Armatur betätigt, ob man direkt mit Kaltwasser startet oder mit lauwarmem Wasser oder...
Wir haben damals auch natürlich Diskussionen geführt darüber, was kann man anders machen oder im Sinne auch des ökologischen Anspruchs an Produkte, die man heute macht für die Zukunft. Mhm. Was sind Wasserverbrauch ist natürlich so ein ganz zentrales Thema im Sinne der Sustainability, Umwelt. Also wie kann man Wasserverbrauch reduzieren durch sowas wie eine Armatur? Mhm. Und dieser einfache, relativ einfache Eingriff, nämlich zu sagen, bei einer Mischbatterie steht der Mischhebel immer in der Mittelstellung. Also, und die Mittelstellung ist eigentlich dann der Mittelwert zwischen kaltem und warmem Wasser. Ja, genau. Bedeutet, dass man eigentlich viel zu oft so eine Art von lauwarmem Wasser anmacht, obwohl man das gar nicht braucht. Mhm. Wir haben so die Mittelstellung zu der Kaltstellung gemacht. Das heißt, unser Mischhebel schwenkt nur in eine Richtung aus, nämlich in die Richtung warm. Aber die Mittelstellung, also die meist verwendete Stellung, ist eigentlich immer ein kaltes Wasser. Und das war so ein kleiner Eingriff, aber ich fand ihn sehr, und das ist eine Initiative, die kam eher aus dem Entwicklungsteam von Laufen, aber die macht, glaube ich, einen großen Unterschied. Und für uns war das natürlich sehr willkommenes Detail an unserer Armatur, eigentlich nur gekennzeichnet durch einen kleinen grafischen, so eine Definition. Blauer Punkt für kalt und rote roter Strich in Bewegung für das warme Wasser, was einstellbar ist.
Ja, spannend. Also sozusagen nicht nur ein ästhetischer Anspruch an die Armatur, sondern auch ein ökologischer.
Ja, in diesem absolut. Ja. Ja.
Konstantin, jetzt ist es so, seit 2014 arbeitest du mit Laufen zusammen, ist das richtig?
Ja, wahrscheinlich eigentlich dann von 2013, also wir 2014 die ersten Dinge gezeigt haben in Mailand, dann hatten wir da damals ein Jahr dran gearbeitet.
Ja. Welchen Beitrag hat eine gute Partnerschaft mit dem Auftraggeber auf den Erfolg eines Produkts? Ist es so, dass du sagst, okay, umso besser mein Verhältnis zum Auftraggeber ist, desto erfolgreicher wird das Produkt?
Ja, eindeutig. Eigentlich entstehen gute Dinge nur ausschließlich mit Partnern, mit denen man nicht beste Freunde sein muss, aber mit denen man auf Augenhöhe zusammenarbeitet, weil man sich vertraut, weil man ähnliche Ziele verfolgt, weil man sozusagen bereit ist, dieses Projekt gemeinsam oder diese Reise
gemeinsam zu machen.
Ja. Und das muss auch allen klar sein. Jede Produktentwicklung ist eine Abenteuerreise. Das ist eine Reise, auf die man sich einlässt, von der man nicht weiß, dass man am Ziel ankommt. Man weiß nicht, welche Hindernisse auf dem Weg einem da so begegnen. Das ist ein Projekt, auf das sich beide Seiten einlassen müssen, mit auch gewissem Risiko, wobei das klingt so nach eigentlich negativ. Das Risiko ist auch etwas, was man ja, das will man. Also man sucht das ja auch. Also man sucht nicht das Risiko, sondern man sucht das Abenteuer irgendwie. Ja. Man will ja, wir haben vorher drüber gesprochen, Laufen steht auch dafür, dass sie immer sozusagen weitergehen, Dinge weiterentwickeln, neu denken. Und das schafft man nur, indem man sich auf die Reise macht, Dinge neu zu entdecken. Und aber diese Reise, für die muss man bereit sein, die kann man eben nur in enger Partnerschaft machen.
Und wenn man das Abenteuer eben gemeinsam eingehen möchte, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, genau.
Du hast in einem Interview gesagt, und zwar, dass deine Projekte wie die Lampe Mayday von Floß und der Stuhl One Chair von Magis sehr persönliche Projekte waren und aus deinem tiefsten Inneren entstanden sind. Sind deine Projekte, zu denen du eine persönliche Ebene aufgebaut hast, deine kommerziell erfolgreichsten Projekte?
Nein, eigentlich nicht, aber sie sind durchaus erfolgreich. Also die Mayday-Lampe ist deshalb interessant, weil es, glaube ich, das erste Produkt war in meiner beginnenden Karriere, war das so das Schlüsselprojekt, was eigentlich, was sehr persönlich war und plötzlich aber Erfolg hatte. Chair One für Magis auch, aber...
Der wird, glaube ich, erst später erfolgreich.
Der wird erst später erfolgreich, ja. Es sind, also diese, vielleicht ist das gar nicht so einfach so zu belegen, aber ich würde sagen, in meiner Erfahrung sind erfolgreiche Projekte durchaus Projekte, die einen gewissen Anlauf brauchen, dann aber erfolgreich werden und in dem Erfolg aber auch konstant bleiben. Also das sind nicht starke Ausschläge, mal eine Saison oder über einen kurzen Zeitraum und dann sozusagen verschwinden die Projekte auch wieder schnell vom Markt, sondern es sind eigentlich Dinge, die sich so im besten Sinne auch etablieren als Produkte, die dann über gewisse Jahre, über eine gewisse
Kontinuität,
Zeit produziert werden, zum einen auf dem Markt sind, aber auch von den Menschen auch benutzt werden. Also die Dinge, die man auch gerne lange, also mit denen man gerne lebt, die man um sich hat, die man nicht mal hat und im nächsten Moment auch wieder abstößt. Ja.
Also eigentlich eine Tendenz dazu hin, dass sie sich zu einem Klassiker entwickeln.
Ja, das Wort Klassiker mag ich nicht so, weil dem hängt immer so ein bisschen Nostalgie an, aber einfach Dinge, die, vielleicht könnte man sagen, die langsam sind, die so eine Konstante bilden. Und übrigens natürlich, wenn man Produkte für Laufen macht, da sind Dinge, die das so natürlich immer einfordern. Also Sanitär, Keramik, das sind Dinge, die man lange haben wird. Und deswegen haben die diesen, natürlich stellen die diesen Anspruch an uns, also im Entwurf, auch auf jeden Fall. Und das ist nicht ganz einfach, das ist eine gewisse Herausforderung. Bei der Lampe Mayday würde ich behaupten, war das noch nicht mal mein Anspruch. Und das hat sich dann als solches
entwickelt.
Aber bei Laufen ist es natürlich eindeutig ein Anspruch, den man stellen muss. Das ist dann bei so einem Produkt auch eine Verantwortung, die man übernimmt als Designer. Solche Produkte müssen das auch leisten. Die müssen lange Zeit funktionieren, also technisch, aber auch in ihrer Qualität und auch in ihrer Form und Ästhetik und dass man sie eben so wirklich mag und sich der Dinge nicht sozusagen überdrüssig wird.
Gehen wir noch mal ganz kurz zurück nach München. Du bist dort 1991 mit deinem Designbüro gestartet. Hast du dir damals vorstellen können, bald einer der einflussreichsten Designer der Gegenwart bezeichnet zu werden?
Nee, natürlich nicht. So fängt man nicht an und Gott sei Dank nicht. Das war auch damals gar nicht die Zeit. Die 90er Jahre war so eine Zeit, in der sich, glaube ich, ganz neue Formen von Designbüros überhaupt entwickelt haben oder die entstanden sind. Die 80er Jahre waren eine Explosion von Design auch im Sinne der Selbstverwirklichung. Und in den 80er Jahren wurden Designer so gewisse Stars zum ersten Mal. In den 90er Jahren wollten wir das eigentlich gar nicht. Wir wollten sozusagen also Dinge, die sich in den 80er Jahren gewisse Freiheiten und Veränderungen, das 80er Jahre Design erwirkt haben, die wollten wir wieder zurückbringen in die Industrie. Also meine Generation von Designern, wir wollten unbedingt wieder mit der Industrie arbeiten, was ja die 80er Jahre
überhaupt nicht
eigentlich so abgelehnt haben. Von daher war unser Motiv gar nicht der Designer als Star oder als einflussreiche Erscheinung, sondern es ging uns um die Sache, gute Dinge zu machen, zeitgenössische Dinge und auch Dinge radikal zu ändern, neu zu machen, all das aber in Partnerschaft mit der Industrie. Und dass das dann aber in den 90er Jahren und Folgedekaden
so Fahrt aufgenommen hat.
Tatsächlich sehr viel Fahrt aufgenommen hat und so ein sehr erfolgreiches Konzept geworden ist, das hat mir natürlich auch zugespielt und davon habe ich natürlich auch profitiert, also von dieser Bekanntheit und schafft natürlich auch Privilegien, auch zum Beispiel das Privileg, dass irgendwann die Firma Laufen und andere Hersteller dieser Größenordnung und Qualität dann auf einen zukommen und sagen, wir wollen gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Wir glauben an das, was Sie machen, wofür Sie stehen und finden, das passt zu uns. Das ist so natürlich auch ein Privileg. Wir haben darüber gesprochen, kann man nur mit in einer engen Partnerschaft gute Dinge zusammen machen? Ja, und ich habe das Privileg, eben mit solchen Firmen zusammenarbeiten zu können, die, mit denen man sich eng verbunden fühlt, weil sie eben immer diesen Anspruch an Qualität und Wert in der Arbeit haben, Wertschätzung an die Arbeit haben, die man selber teilt. Mhm.
Gibt es einen Tag bei dir, wo du für dich selbst verstanden hast, als Person und mit deiner Arbeit die gegenwärtige Designwelt maßgeblich mitprägst? Also gibt es einen Tag, wo du aufwachst und sagst, Mensch, heute irgendwie Sapperlot. Ich bin auf einem guten Weg.
Nein, und dann natürlich doch. Also es gibt, also nein eigentlich, weil ich glaube sozusagen diese Art von Gedanken werden überheblich oder sind mir irgendwie nicht, passen eigentlich nicht so in mein Weltbild. Es gibt unglaubliche Glücksmomente in der Arbeit an irgendwelchen Nachmittagen, Tagen hier im Büro, wenn man irgendwas macht und denkt, wow, das ist extrem toll, cool, radikal. Es gibt das. Dann gibt es den Morgen danach, der oft ernüchternd ist und man denkt, ja, so ganz so toll ist es nicht, wie es sich damals gestern angefühlt hat. Aber es gibt diese Momente immer wieder und es ist auch natürlich wahnsinnig wichtig, dass ich inzwischen, glaube ich, ja, es sind fast 30 Jahre, arbeite ich so in dieser Form als selbstständiges Büro und mehr oder weniger in dem Metier, in dem ich arbeite. Und es gibt diese Momente immer noch, wo ich so das Gefühl habe, das ist gerade das Tollste, was hier passiert. Mein Maßstab ist nicht das Tollste für die Welt, sondern das Tollste, was mir gerade heute Nachmittag passiert. Das macht mich unheimlich glücklich. Ich fahre dann beschwingt abends nach Hause. Wie gesagt, es gibt dann oft den Morgen danach, aber eigentlich ist es passiert das immer wieder. Und ich glaube, das muss auch sein. Die Arbeit als Designer ist sehr eingebunden in viele Verantwortlichkeiten, die man auch mit übernimmt. Also wir arbeiten für die Industrie, wir arbeiten an Dingen, die macht man nicht einfach so nur aus Spaß und aus der Hüfte heraus, sondern ne, da hängen ganz viele Dinge dran, die ernsthaft sind und mit denen wir entsprechend sorgfältig umgehen. Und trotzdem aber ist die Arbeit auch getragen von einer Leidenschaft und die kommt nur so aus dem Bauch heraus oder so aus dem Herzen. Und die ist so was ganz Persönliches auch. Das ist dann gar nicht mehr so rational. Und ich glaube, dass was die guten Projekte auszeichnet, ist immer das so, dass man genau diese beiden Dinge so irgendwie in Einklang oder in so eine Balance gebracht hat und die guten Projekte haben. Und ich spreche nicht nur von meinen eigenen, sondern auch das, was ich dann spüre bei Arbeiten von Kollegen oder anderen Designern, ob aus der Geschichte oder was man täglich sieht und begegnet und denkt, wow, das ist irre. Und man erkennt dann in diesen tollen Projekten immer genau das, wo sich diese beiden, so dass all das, das Rationale, die Vernunft, die Präzision von Design umgesetzt ist und trotzdem aber noch so ein
Herzblut ist.
Ja, so was ganz Persönliches, ein Herzblut da ist, eine Emotion, eine Leidenschaft auch sichtbar ist.
Wie gehst du mit deiner Kreativität um, wenn du jetzt sozusagen dich für einen Auftrag entscheidest? Man ist ja nicht ad hoc kreativ. Was machst du, um in so einen kreativen Prozess einzutauchen?
Ich glaube, ich kenne mich inzwischen ganz gut und vielleicht war das auch immer eine gewisse Stärke, die ich hatte oder sehr früh entwickelt habe, mich gut zu kennen. Wie funktioniere ich eigentlich? Und das ist nichts, was sozusagen abgeschlossen ist und dann so eine Rezeptur ist, die man einfach anwenden kann, sondern es ist natürlich ein Prozess, der ein kontinuierlicher Prozess. Man entwickelt sich auch immer weiter und lernt immer wieder Neues über sich und verändert sich ja auch und muss das wiederum neu lernen. Ich glaube, der kreative Prozess, den kann man irgendwie in Gang bringen, indem man sozusagen so mit sich selber umgeht. Ne? Weil ich merke das schon, wie ich mich, also manchmal muss man sich natürlich irgendwie motivieren, disziplinieren, bremsen, wieder antreiben, reflektieren und sozusagen diese Selbstkritik auch immer
auch auszuhalten.
Auch aushalten. Ja, das Aushalten finde ich noch, das glaube ich, kann ich ganz gut. Es ist eher so, sozusagen im richtigen Moment so die Betrachtung so ein bisschen nach außen zu lenken und zu gucken. Ne? Also ich bin da gerade so in dem Projekt drin, alles fühlt sich super an. Aber wenn ich das Ganze sozusagen mit dem Teleobjektiv betrachten würde, dann sieht es eigentlich gar nicht so gut aus. Also das sind so genau diese, und das sind oft genau solche banalen Tricks, die man anwendet oder Prozesse, wie man eigentlich so den, man muss so, also Kreativität ist so ein Prozess, den man unheimlich selbst steuern muss. Und dazu gehören eben so auch die Tricks, die man über die Jahre kennt, wie man sich selber überlistet oder eben lenkt, um nicht in natürlich gibt es bestimmte Dinge, die ich gerne mag und auch weiß, dass ich sie ganz gut kann. Verfällt man sozusagen in dieses Fahrwasser oder muss man sich sozusagen zwingen, genau aus diesem bekannten Fahrwasser herauszukommen und eben daraus entsteht so, dass das Kreative dann in dem Projekt eben Dinge mal ganz anders zu machen, anders als gewohnt auch so zu machen, dass man gar nicht weiß, wo kommt man da eigentlich hin. Also es ist so ein, vorhin habe ich es eine Reise genannt und ja, diese Reise, die unternimmt man mit jedem Projekt und natürlich ist man als Reisender, als viel Reisender, ist man auch ausgestattet mit viel Erfahrung und trotzdem aber muss man sich auch diese sozusagen so erhalten, Dinge auch immer wieder auch neu, also so offen zu bleiben, flexibel zu sein. Ich will auch nicht der Designer sein, der so festgelegt ist auf irgendetwas. Natürlich bin ich, wer ich bin und werde mich nicht grundsätzlich ändern können, aber ich kann mich in vielen, es gibt viele Stellschrauben, die ich sehr wohl verstellen kann und auch auf den Kopf stellen kann.
Ja. Das Thema Ausstellungskonzepte, wird da in nächster Zeit noch weiteres von dir kommen, dass du sagst, du hast mehr Anfragen diesbezüglich, so ähnlich wie den Laufen Space, für einen kommerziellen Zweck zu kreieren. Ist da was, was wir in nächster Zeit Neues von dir erwarten können?
Ausstellungsgestaltung, Szenografie ist ein so ein Bereich hier im Büro bei uns, der über die letzten 10, 15 Jahre immer wichtiger geworden ist. Szenografie und Raumgestaltung hat immer was sehr Interaktives. Das haben Produkte auch irgendwie, ne? Der Umgang mit einem Produkt ist auch eine Interaktion, aber das Interaktive in einem Raum, den Besucher oder Nutzer von einem Raum zu führen, zu leiten, einen Parcours zu schaffen, aber auch Freiheiten, Möglichkeiten eigentlich nur anzubieten, das interessiert mich total. Ein Projekt, an dem wir aktuell arbeiten, ist eine Ausstellung für das Vitra Design Museum, nochmals, nach Night Fever, der Ausstellung über Clubkultur, arbeiten wir an einer Ausstellung über deutsches Design 49 bis 89, also deutsches Design im Sinne des geteilten Deutschland, also zwei Systeme. Die Ausstellung zeigt diese oder ist eine Betrachtung dieser Designgeschichte durch eine Brille, die eher nach Parallelen sucht als nach Wertung.
Getrennt sein und.
Und sozusagen, ja, Unterschiedlichkeit, sondern eigentlich gibt es natürlich unglaublich viele Bezüge und Parallelen und trotzdem natürlich waren es zwei Länder und zwei unterschiedliche Systeme. Sehr spannende Ausstellung und auch das ist etwas, was mich natürlich an Szenografie interessiert, wenn es mir die Möglichkeit gibt, mich einarbeiten zu müssen, also Dinge, die ich gar nicht kenne, die ich erst lernen muss und dann also das ist ein Projekt, an dem wir aktuell arbeiten. Die Ausstellung findet im März 2021 statt.
Okay, dann haben wir schon mal was, auf was wir uns freuen dürfen in nächster Zeit. Ja. Aber jetzt freuen wir uns erstmal und zwar auf die Ausstellungseröffnung von Berlin Space, nämlich im September 2020. Mhm. Und ich gehe schwer davon aus, du wirst auch vor Ort sein.
Absolut, ja, genau.
Das ist toll. Konstantin, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen
Dankeschön.
Dank. Danke.
Das war der Meta-Podcast. Weitere Informationen zu neuen Folgen findest du auf www.metamagazin.com/podcasts. Bis zum nächsten Mal.